Guten Tag und willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Dubio, dem Podcast für hartnäckige und begründete Zweifel an wissenschaftlichen Märchen, auch Narrative genannt. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und an diesem Donnerstag, dem 16. September 2021, geht es um eine weltweit bekannte und geglaubte, propagierte und durchgesetzte Erzählung, nämlich die Erzählung von der bevorstehenden Klimakatastrophe. Darüber spreche ich mit dem Geowissenschaftler Sebastian Lüning, Mitautor des vor 9 Jahren erschienenen Bestsellers Die kalte Sonne und des letztes Jahr erschienenen Buchs Unerwünschte Wahrheiten, was Sie über den Klimawandel wissen sollten. Diese beiden und noch mehr andere Bücher haben Sie zusammen mit dem ehemaligen Hamburger Umweltsenator und RWE-Manager Professor Fritz Fahrenhold geschrieben, der vor genau einem Jahr hier in In Dubio war. Ich grüße Sie, Herr Lüning.
Ja, schönen guten Tag, Herr Müller-Ulrich. Vielen Dank für die Einladung.
Die sogenannte Klimawissenschaft ist ja vor allem ein Machtinstrument zur Zerschlagung unserer Industriegesellschaft und zur Umverteilung unvorstellbarer Geldsummen zugunsten einer ganzen Bevölkerungsschicht von Umweltabsahnern und Subventionskassierern. Das Ganze wird getrieben von einer Clique aus machthungrigen Wissenschaftlern und fanatischen Politikern sowie willfährigen Medienleuten, die uns seit Jahrzehnten den Weltuntergang predigen und nicht schlecht davon leben. Ich sage das in dieser Schärfe zu Beginn unseres Gesprächs, weil Sie ja eher wissenschaftlich nüchtern reden und weil der Machtkampf ums Thema Klima gerade jetzt in Deutschland vor der Bundestagswahl eine besondere Note bekommt. Nun hat das Bundesverfassungsgericht vor einem halben Jahr ein Urteil gesprochen, das quasi einer Machtübergabe an die Klimaaktivisten gleichkommt. Fangen wir mal damit an. Was waren die wissenschaftlichen, so vorhanden, Grundlagen dieses Urteils?
Ja, das Urteil war die Grundlage von politischen Entscheidungen, die sofort innerhalb weniger Wochen getroffen wurden. Und kaum jemand hat sich die Mühe gemacht, überhaupt in die wissenschaftliche Begründung des Urteils reinzuschauen. Es geht ja im Prinzip darum, dass ein Restbudget angeblich existiert, das sehr, sehr gering ist. Und insofern müsste man sofort auf die Bremse treten. Es geht da um Generationengerechtigkeit. Und das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil, oder es war ein Beschluss, begründet mit Argumenten, die sehr unausgewogen waren. Und Fritz Fahrenhold und ich haben ein Buch dazu geschrieben, Unanfechtbar. Und wir haben jedes Argument auf Glaubwürdigkeit, auf Vollständigkeit geprüft. Und wir waren erschrocken, wie wenig belastbar das war. Also es ist eine sehr unausgewogene Behandlung des Themas. Und umso schlimmer ist dann, dass das oberste Gericht Deutschlands darauf dann also Beschlüsse auch basiert.
Wollen wir diese Begründung mal vielleicht an ein paar Beispielen nachvollziehen? Sie sprachen gerade von einem Restbudget. Was ist denn damit gemeint?
Der Pariser Klimavertrag beinhaltet, dass sich die Weltgemeinschaft bemüht, die Klimaerwärmung seit 1850 auf 2,0 oder noch besser 1,5 Grad zu begrenzen. Und wenn man jetzt weiß, wie stark das CO2 erwärmt, kann man das rückrechnen und sagen, also wir sind jetzt bei 1,1 Grad Erwärmung über diesem vorindustriellen Niveau, wie es genannt wird. Und jetzt wären also nur noch 0,4 Grad Stunden zur Verfügung. Und dann kann man das umrechnen in CO2 und dann kommt nicht sehr viel raus. Und insofern hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, wir müssen jetzt schon diesen Ausstiegsplan bis 2050 komplett fortschreiben. Ja, insofern.
Wie kommen denn diese ganzen Zahlen da zustande? Also die Jahreszahl 1850, die Zahl 2,0 Grad. Dann sagten Sie, man kann das auch noch umrechnen in CO2. Ja, nach welchem Schlüssel? Wo kommen diese ganzen Zahlen her?
Das ist genau der Punkt. Also das Bundesverfassungsgericht simplifiziert das Ganze sehr, sehr stark. Und wenn man das so liest, dann denkt man, das wäre alles klar. Es werden zwar Unsicherheiten erwähnt, aber am Schluss kommt ein Wert heraus. Ne? Eine gewisse Anzahl an Gigatonnen, die Deutschland konkret noch zur Verfügung hätte. Was alles ausgespart wird, ist, dass die Erwärmungswirkung des CO2, die sogenannte CO2-Klimasensitivität, noch sehr, sehr ungenau bekannt ist. Also bis vor kurzem sagte der Weltklimarat IPCC, wir hätten es mit einer sehr, sehr unsicheren Spanne von 1,5 bis 4,5 Grad Erwärmung pro CO2-Verdopplung zu tun. Da handelt es sich um einen logarithmischen Zusammenhang. Das heißt, also man muss immer den CO2-Gehalt verdoppeln, um eine bestimmte Erwärmung rauszubekommen. 1,5 bis 4,5, das ist ein Faktor 3 an Unsicherheit. Seltsamerweise hat der Weltklimarat in seinem 6. Zustandsbericht jetzt diese Spanne stark eingedampft, aber wenn man dann in den Bericht reinschaut, gibt es da wenig Grundlage, auch diese Einschränkungen jetzt zu treffen. Es geht weiter mit großen Unsicherheiten, wie viel CO2, das wir in die Atmosphäre entlassen, wird eigentlich abgepuffert. Im Moment ist es so, dass von den CO2-Mengen, die wir produzieren, wir Menschen und wir produzieren sehr viel, die Hälfte des CO2s wird abgepuffert von Ozeanen, von der Vegetation an Land, von anderen Prozessen an Land, Verwitterung. Und im Moment ist es so, dass wir also 50% abgepuffert bekommen. Und wenn wir die CO2-Emissionen halbieren würden, da würde viel dafür sprechen, dass wir wahrscheinlich auch so das CO2 in der Atmosphäre stabilisieren könnten. Aber Weltklimarat und Bundesverfassungsgericht, das sich sehr stark auf den IPCC stützt, lassen das nicht gelten und sagen, wir müssen auf Null Emissionen. Und das sind alles strittige Fragen in der Wissenschaft, die auch nicht offen diskutiert werden können, leider.
Zu den Modi des Diskutierens kommen wir gleich, aber vorher interessiert mich noch ein bisschen, Sie sagten, diese Spanne da wurde eingedampft, das heißt, man hat jetzt keine so große Unsicherheit mehr angenommen, dafür aber auch nicht solche extremen Werte wie über 4 Grad.
Ja, ist richtig. Also seit Beginn des Weltklimarats 1990, seit dem ersten Bericht, war diese Spanne, diese sehr große 1,5 bis 4,5 und nun, gerade vor wenigen Wochen, wurde das auf 2,5 bis 4,0 eingegrenzt. Und das war ein großer Vorwurf an den IPCC, dass er trotz dieser 30 Jahre Forschung diese Spanne nicht konkretisieren konnte. Jetzt ist aber etwas ganz Seltsames passiert. Für jeden Bericht, für jeden IPCC-Bericht wird eine spezielle Generation von Klimamodellen programmiert, die besser und genauer und alles weitere sind. Aber in diesem Fall ist es passiert, dass die Modelle eine Erwärmung ausgespuckt haben, die weit von dem entfernt ist, was gemessen wurde. Und das ist anerkannt in der Wissenschaft, dass diese Modellierung schiefgegangen ist. Und obwohl die Modelle komplett außer Rand und Band sind, hat jetzt der Weltklimarat entschieden, dass wir sehr viel besser Bescheid wissen, wie stark das CO2 erwärmt. Also das passt alles nicht zusammen und man muss im Prinzip daraus schließen, dass es also rein politische Gründe hat, dass die CO2-Erwärmungswirkung jetzt eingegrenzt wurde.
Wir erleben ja sozusagen an uns selbst das Klima in Form von Wetter. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn es wärmer wird in einem Sommer, dann war es das Klima. Jetzt haben wir einen kalten Sommer hinter uns, jedenfalls in Deutschland und in großen Teilen von Mitteleuropa. Einen kalten und nassen Sommer zudem. Aber das ist dann nicht das Klima, das ist das Wetter. Ja, kann man das so sagen? Wenn es wärmer wird, ist Klima. Wenn es kälter wird, ist Wetter.
Ja, das scheint so zu sein, jedenfalls in der öffentlichen Debatte. Und es führt ja alles zu der Frage, das Klima wandelt sich auch aus rein natürlichen Gründen. Und wenn wir schon über Veränderungen des Klimas reden, müssen wir zunächst einmal die natürlichen Veränderungen verstehen. Und es gibt hier Regelmäßigkeiten, die wir gerade erst ansatzweise verstehen. Zum Beispiel gibt es Druckunterschiede zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch. Und das steuert sehr systematisch Temperaturen, aber auch Regenfälle in Europa. Und zusammen mit Kollegen habe ich das gerade untersucht. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie man das Wettergeschehen in Europa auf ein paar Parameter herunterbrechen kann. Und so erklärt sich dann ein zu kalter und zu nasser Sommer oder ein Dürre, eine Serie von Dürresommern oder auch sehr kalten Wintern. Bereits Moje Platief, der bekannte Klimaforscher aus Kiel, hat schon vor etlichen Jahren von der NAO, der Nordatlantischen Oszillation, gesprochen. Die steuert zum Beispiel die Wintertemperaturen. Also sehr, sehr wichtig. Aber was wir jetzt sehen, sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch beim IPCC, dort wird davon ausgegangen, dass die beobachtete Erwärmung der letzten 150 Jahre 100% menschengemacht ist. Und da sollte jeder ernsthafte Wissenschaftler hellhörig werden. Wenn etwas 100% ist, dann und wir haben wirklich sehr starke natürliche Schwankungen, auch in der vorindustriellen Vergangenheit. Wenn wir 1000 Jahre zurückgehen in das Mittelalter, da hatten wir eine Zeit zwischen 1000 und 1200 nach Christus, als es ähnlich warm war in Europa wie heute. Das wird alles ignoriert.
Garantiert noch keine Industrie gab, die CO2 abließ in die Atmosphäre.
Ganz genau. Und da sollte man doch auch weiter forschen. Und ich habe zusammen mit anderen Kollegen wiederum diese mittelalterliche Wärme in der ganzen Welt verfolgt. Wir haben also Tausende von Fallstudien aus der Literatur ausgewertet. Und wir haben diese mittelalterliche Wärme auf der antarktischen Halbinsel gefunden. Wir haben sie in Afrika gefunden, in China, in Neuseeland, in den Anden, in Nordamerika, in Grönland. Also es ist ein sehr, sehr global verbreitetes Phänomen. Es gibt natürlich auch hier Ausnahmen. Aber all das wird nicht verfolgt und passt auch nicht zu dem Narrativ, dass die Klimaerwärmung zu 100% menschengemacht ist. Noch 2013 gab es den 5. Klimazustandsbericht des IPCC. Dort sagte der Weltklimarat sehr vorsichtig, mehr als die Hälfte der beobachteten Erwärmung ist menschengemacht. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir haben bis zu 49% natürliche Ursachen, die möglich gewesen wären. Aber jetzt einige Jahre später ist man direkt auf 100% gegangen.
Welche möglichen Ursachen kommen denn da überhaupt noch in Frage? Ich meine, welche Faktoren, gehen wir es doch mal ein bisschen durch, bestimmen das Klimageschehen? Was weiß man? Sie haben ja zum Beispiel sehr auf die Sonne abgestellt. Und auch da ist ja auch alles noch unsicher, wenn ich es richtig sehe. Was weiß man denn über die Sonnenschwankungen? Und wie stark sind die im UV-Bereich oder im sichtbaren Bereich? Was gibt es noch für andere Erklärungen? Vulkanausbrüche, Landnutzung?
Richtig. Also es gibt da eine ganze Reihe von möglichen Parametern. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, physikalisch können wir das alles noch nicht greifen. Wir können nur in die vorindustrielle Vergangenheit zurückschauen und sehen, ja, es hat einen natürlichen Klimawandel gegeben. Zum Beispiel diese mittelalterliche Wärmeperiode. Danach kam die kleine Eiszeit. Das war so 1400 bis 1850. Das ist im Übrigen auch unser Bezugsniveau. Wir beziehen uns immer auf das Ende der kleinen Eiszeit, eine besonders kalte Phase in der Erdgeschichte der letzten 10.000 Jahre. Wenn wir in die Zeit von 6.000 oder 8.000 Jahre vor heute gehen, dort herrschte das sogenannte holozäne thermische Maximum. An Land war es damals 1 bis 3 Grad wärmer als heute. Das wissen die meisten gar nicht. Und jetzt gibt es je nach Zeitmaßstab unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Zum Beispiel diese holozäne Warmzeit, als die Sahara sehr viel mehr Regen abbekommen hat. Es war die grüne Sahara, Nilpferde, Elefanten, großmaßstäbliche Klimaveränderungen. Das waren wahrscheinlich die Erdbahnparameter, die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Und jetzt beschäftigen wir uns aber mit einem Klimawandel, der im Bereich von Jahrzehnten oder Jahrhunderten abläuft. Da hilft uns das nicht weiter, denn Milankovitch, das ist etwas für 20.000 Jahre. Die Sonne in der Tat hat Aktivitätsschwankungen und das ist auch sehr gut bekannt und anerkannt. Es gibt da den 11-Jahres-Zyklus, 22, 90, 210 und so weiter. Der 1000-Jahres-Zyklus ist sehr interessant. Vom sichtbaren Licht her ist diese Schwankung relativ gering. Aber wir sehen sehr interessante Zusammenhänge mit dem Klima. Also das ist rein empirisch, dass die Sonnenaktivität in vielen Fällen sehr stark parallel mit zum Beispiel lokalen Niederschlägen oder Temperaturentwicklungen abläuft. Also muss da noch etwas sein, was diese schwachen Signale verstärkt. Und Sie haben schon angesprochen, es könnte die UV-Strahlung sein. Die schwankt nämlich sehr viel stärker als das sichtbare Licht. Oder es könnten kosmische Strahlungsteilchen sein, die durch das Sonnenmagnetfeld moduliert werden. Es gibt da mehrere Möglichkeiten und auch hier gibt es Forschung, die eine Verbindung zwischen der Stratosphäre, das ist die höhere Atmosphäre, mit der Troposphäre, das ist da, wo das Wetter stattfindet, herstellen möchte und auch gute Erfolge schon erzielt. Letztendlich muss es irgendwann physikalisch formuliert werden, denn nur so kann es in Klimamodelle eingebaut werden. Meine Kritik ist, dass wenn wir empirisch Zusammenhänge sehen, sie aber noch nicht physikalisch erklären können, müssen wir sie trotzdem schon berücksichtigen. Und das ist leider nicht der Fall. Das ist also fast wie Vogelstrauß, dass hier der Kopf in den Sand gesteckt wird. Und was ich nicht formulieren kann, mathematisch existiert nicht, das ist falsch. Als Geologe und das ist das, was ich gelernt habe, zeitlich, räumlich Zusammenhänge zu erkennen, müssen wir das anerkennen und wir müssen es honorieren und wir müssen es irgendwie erklären, was in der Vergangenheit hier bereits an Klimawandel, vorindustriellem, natürlichen Klimawandel stattgefunden hat.
Also Sie haben ja jetzt dargestellt, dass es eigentlich eine riesige Menge von Faktoren gibt, die wir noch nicht verstehen, die wir noch nicht erklären können. Wir können nur mutmaßen. Wo kommen denn aber dann diese mit Bestimmtheit vorgetragenen Behauptungen her? Zum Beispiel in Unterfranken würde bis zum Jahr 2100 die Temperatur um 5,5 Grad steigen und es würde Zehntausende Hitzetote geben. Das hat ein Professor hat das irgendwo erzählt an der TH Regensburg ist er tätig.
Ja, und da muss man diesen Wissenschaftlern einen Vorwurf machen, denn hier wird etwas sehr Unsicheres als sicheres Wissen verkauft der Öffentlichkeit. Natürlich hat das mit dem Medienbetrieb zu tun. Wer Alarmmeldungen verbreitet, der hat immer mehr Sendezeit als jemand, der sagt, also wir müssen hier abwägen. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist eher grau. Das ist wieder schwer zu vermitteln. Das Interesse der Öffentlichkeit an ausgewogener Wissenschaft ist gar nicht so groß. Also wir haben es mit komplizierten Zusammenhängen zu tun und es muss vereinfacht werden, aber wenn etwas einseitig vereinfacht wird und dramatisiert wird, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Wir haben jetzt eine eingeschüchterte junge Generation, die nimmt das alles als bare Münze. Selber nachschauen ist schwierig, denn das Thema ist komplex. Viele Zeitschriften sind auch nur in der Universitätsbibliothek erhältlich. Also da herrscht viel Vertrauen, leider zu viel Vertrauen, denn wenn man sich dann genau diese Argumente anschaut, und das haben wir beim Bundesverfassungsgericht gemacht, Punkt für Punkt, dann merkt man, es ist sehr einseitig, zum Teil falsch. Prognosen für die Zukunft würde ich auch nur anerkennen, wenn die Modelle, die dafür verwendet wurden, zunächst die bekannte Vergangenheit reproduzieren. Das ist so eine Art Kalibrierung, das ist so ein Lackmustest, wo man sagt, ich möchte mit diesem Modell die Zukunft erklären, also muss ich mir erstmal den Führerschein sozusagen in der Vergangenheit erwerben. Wir hatten jetzt gerade die Überschwemmung in Westdeutschland und schon nach wenigen Wochen gab es von einer Gruppe, World Weather Attribution heißt die Gruppe, glaube ich, eine Studie wurde erstellt und da wurde dann erklärt, ja, also der Mensch hat auf jeden Fall hier seine Hand im Spiel bei den Überschwemmungen in Westdeutschland. Ich habe die Gruppe angeschrieben und gefragt, euer Modell, habt ihr das kalibriert an der vorindustriellen Vergangenheit? Und ich habe auch ein Paper mitgeliefert und da gab es Schwankungen in den Regenmengen in Deutschland, Westdeutschland in den letzten 1000 Jahren. Ich habe keine Antwort erhalten, denn das war genau die Frage, worauf diese Gruppe mit Friederike Otto an der Spitze keine Antwort hat. Und so läuft leider die Diskussion ab. Wenn man Kritik hat, aber leider keine Bühne, dann wird man ignoriert. Und es wird gehofft, dass diejenigen, die jetzt Kritik üben, in ihrer kleinen Nische bleiben und möglichst nicht so viel Wind machen.
Die von Ihnen genannte Gruppe hat immerhin ein paar Wochen gebraucht, um hervorzutreten mit ihrer Studie. So lange hat der Bundespräsident nicht warten müssen. Der wusste schon am Tag danach, dass der Klimawandel schuld ist an der Katastrophe im Ahrtal. Sie sprachen jetzt von der Ausgrenzung und von dem Ungleichgewicht im öffentlichen Bild der Wissenschaft. Das heißt ja immer nahezu die gesamte weltweite Klimawissenschaft oder auch kurz die Fachwelt. Ja, und mit diesem Argument werden also alle mundtot gemacht, die auch nur wagen, irgendwelche Zweifel zu äußern. Jetzt muss man andersherum ja sagen, selbst wenn man sich inhaltlich überhaupt nicht mit dem Thema Klima beschäftigt und die Dinge, so wie wir es jetzt gerade ein bisschen ansatzweise versucht haben, im Einzelnen durchzugehen. Also wenn man keine Ahnung hat, die radikale Ausgrenzung von gewissen Meinungen, wie zum Beispiel der Ihren, diese Cancel Culture, die müsste ja eigentlich jeden stutzig machen.
Richtig. Und ich wundere mich, dass das nicht so ist, denn es gibt wirklich gute Argumente und ich würde sehr gerne an einem runden Klimatisch sitzen mit denen, die diese klimadramatischen Meinungen oder Ansichten vertreten. Ich wurde nie zu einem solchen Klimatisch eingeladen. Ich hatte vor einiger Zeit die Bundeskanzlerin Angela Merkel angeschrieben, ob sie so einen Klimatisch vielleicht einrichten könnte. Denn sie hatte in Davos in einem Jahr gesagt, wir müssen aufeinander zugehen und gerade auch bei der Klimadebatte. Ich habe das aufgegriffen und eine ihrer Briefebeantworterin hat mir dann zurückgeschrieben, sie wäre dafür nicht zuständig, so einen Klimatisch einzurichten. Ich solle mich an den deutschen IPCC richten. Das habe ich getan. Der deutsche IPCC antwortete, er wäre dafür nicht zuständig. Ich sollte mich an den internationalen IPCC richten. Insofern ist es dann im Sande verlaufen. Also das ist Teil der Masche, würde ich sagen, dass man einfach ausnutzt, die Medien überwiegend unter Kontrolle zu haben. Und ja, ich glaube, viele Redakteure glauben auch daran, was sie hier filtern, aber es ist nicht im Sinne der Aufklärung und es ist nicht im Sinne der Demokratie.
Also IPCC ist der Weltklimarat, eine UNO-Organisation. Sie sind da aber doch irgendwie als Gutachter mal tätig gewesen, oder?
Ist richtig. Also ich bin regelmäßig als Gutachter beim IPCC dabei, denn jeder kann sich dort als Gutachter bewerben, der Publikationen im Bereich der Klimawissenschaften hat. Ich habe das. Jetzt wurden im neuesten Bericht sogar mehrere meiner Publikationen zitiert. Leider sind die Inhalte nicht so transportiert worden, wie es eigentlich gedacht war. Aber ich hatte sicher 3-4 Zitate in diesem Bericht und in einem früheren auch schon. Insofern kann ich hier meine Meinung sagen als Gutachter. Ich hatte jetzt Einblick in den ersten Entwurf und den zweiten Entwurf des 6. Klimazustandsberichts, der ja vor einigen Wochen erschienen ist. Und dann habe ich natürlich auch die Endfassung gesehen. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass fast alle meine Kritikpunkte ignoriert wurden. Und insofern ist diese Beteiligung in Anführungszeichen auch sehr stark eine Alibi-Beteiligung. Denn man gibt sich ja gar nicht Mühe, die Kritik aufzunehmen. Das wird irgendwo in einem Gutachterprotokoll, das tausende von Seiten lang ist, protokolliert. Da guckt sowieso nie jemand rein. Und dann gibt es auch noch eine Antwort der Autoren. Ich habe das spaßeshalber mal für 2 Berichte gemacht in der Vergangenheit, was eigentlich mit meinen Kritikpunkten passiert ist. Und da sind also die aberwitzigsten Ausreden, warum man dieses oder jenes nicht berücksichtigt. Also das Beste war, als ich sagte, man müsste doch die vorindustrielle Klimavergangenheit mit berücksichtigen, dass ich hörte, das wäre politisch nicht Teil des Berichts. Es wurde also von vornherein ausgegrenzt, dieses Thema, und insofern konnte ich auch da nichts beitragen, weil es nicht gewollt war.
Ja, und nicht gewollt, diese Spur von Ihnen habe ich in einem Zeitungsbericht gefunden. Da hatten Sie einen Auftritt im Bayerischen Landtag, wenn ich richtig sehe. Sie wurden da von einer Partei eingeladen, die man sowieso nicht hören möchte, nämlich der AfD. Und da mussten Sie sich von einem Fraktionsvorsitzenden der SPD sagen lassen, der Mann hat übrigens Philosophie und Geschichte studiert und ist ansonsten IT-Berater, also hat etwas weniger als Sie über Klimaforschung publiziert, der fand aber, Sie stehen nicht auf dem Boden der Wissenschaft.
Ja, auch das hochkurios, wie Sie richtig sagen. Und so ist es ja auch gedacht, die Politik besteht aus Vertretern aller Berufsgruppen, aus allen Gesellschaftsschichten. Wir haben also sehr wenige Politiker, die wirklich auch hier rein von der Ausbildung her den Durchblick haben können. Und dann muss man sich sowas anhören. Die Einladung zu den Anhörungen, und ich habe schon bei etlichen teilgenommen, auch in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, verschiedenste, Baden-Württemberg, die kommt jeweils vom Ausschuss. Also die Vorschläge, die passieren intern im Parlament jeweils, aber die Einladung als Fachexperte, die kommen jeweils neutral vom Umweltausschuss, vom Vorsitzenden.
Also dieser bayerische SPD-Mann, der gehört ja derselben Partei an, wie ein Helmut Schmidt ihr angehörte, der, und das ist jetzt 10 Jahre ungefähr her, sagte, es scheint mir an der Zeit, dass eine unserer wissenschaftlichen Spitzenorganisationen die Arbeit des IPCC kritisch und realistisch unter die Lupe nimmt. Also Helmut Schmidt hatte irgendwie noch so ein Gefühl, man solle den Diskurs offen halten und kritisch bleiben. Davon ist aber jetzt nichts mehr übrig.
Nee, das ganze Gegenteil. Man möchte unbedingt so schnell wie möglich jetzt mit der Energiewende voranpreschen. Tempo. Und ich war vor einigen Jahren bei einer klimawissenschaftlichen Tagung. Und da wurde dann in der Anmoderierung gesagt, ja, wir sind ja im Prinzip durch mit den physikalischen Grundlagen. The science is settled. Jetzt müssen wir uns nur noch darüber unterhalten, wie wir das alles umsetzen. Und das ist natürlich komplett falsch. Also the science ist nicht settled. Wir haben jetzt dieses Desaster bei den Klimamodellen. Und zwar sind die Wolken schiefgegangen. Also es gibt viele Details, die entscheidend sind. Wie durchsichtig sind die Wolken? Wie viel Eiskristalle enthalten sie? Wie lang bestehen diese Wolken eigentlich, bevor sie abregnen? Es gibt wirklich grundlegende Fragen, die da nicht geklärt sind. Insofern handelt es sich hier um eine Fehlinformation, dass das alles im Griff wäre. Und insofern sollte man meiner Meinung nach in die Zukunft gehen mit einem großen Portfolio an Maßnahmen und beginnen mit No-Regret-Maßnahmen, also etwas, was vielleicht auch nützlich ist, wenn die Klimakatastrophe ausbleibt. Und es spricht wirklich vieles dafür, dass es hier ein menschengemachtes Drama ist. Aber in der Realität handelt es sich um einen wahrscheinlich beherrschbaren Klimawandel. Also es gibt einen Klimawandel, erstmal den natürlichen natürlich, aber auch den menschengemachten. Das CO2 wirkt klimaerwärmend. Aber die große Frage ist ja, wie stark? Es ist eine quantitative Frage. In der Öffentlichkeit wird das vereinfacht auf, entweder bist du für die Klimakatastrophe oder du bist ein Leugner, möglicherweise noch Nazi. Es gibt da wenig dazwischen. Und das ist eigentlich einer Industrienation nicht würdig, die im aufgeklärten Zeitalter lebt.
Es ist ja jetzt auch angesichts der Maßnahmen, die da getroffen werden sollen, von der Energiewende haben Sie jetzt stichwortartig schon gesprochen, dahinter verbirgt sich ja eigentlich ein Abgrund von Umverteilung. Dann gibt es diese, neben den technischen Fragen, ob der Strom überhaupt speicher- und transportierbar ist, die Frage, was machen wir mit unserer Landschaft, was machen wir mit den Tieren. Klimaschutz ist jetzt das Allerwichtigste, wird auch über jeden anderen Schutz, Denkmalschutz, Artenschutz und Naturschutz in einem weiteren Sinne gestellt.
Wir werden jetzt eine sehr interessante Entwicklung erleben, denn bei dem Tempo, das im Moment herrscht bei der Energiewende, wird es unweigerlich zu Konflikten kommen. Konflikte mit der Landnutzung, denn wenn wir wirklich uns komplett mit Sonne und Wind versorgen wollten, dann müssten wir wirklich im engsten Abstand Windkraftanlagen überall quer über das Land verteilt aufstellen.
Und bereits auch fröhlich jetzt in die Wälder hinein, hat Boris Palmer ja auch schon gefordert.
Genau, in die Wälder rein, auch auf Meer werden ja sehr viele Windparks gebaut. Und jetzt kommt schon der BUND und sagt, ja, die 40 Gigawatt, die da geplant sind, das ist nicht in Ordnung. Es gibt ja auch noch Seevögel und es gibt auch noch andere konkurrierende Betätigungen, wie zum Beispiel die Fischerei. Und nein, man sollte es auf 15 Gigawatt beschränken. Und da kommen jetzt die Interessenskonflikte. Ein anderer Interessenskonflikt ist sozialer Natur. Wie hoch darf eigentlich der Strompreis noch steigen? Ja, weil jeder ist irgendwo angewiesen auf Strom und wir haben jetzt schon den höchsten Strompreis der ganzen Welt. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und im Moment ist keine Pause hier in Sicht. Also der steigt und steigt. Irgendwann könnten wir Gelbwesten-Proteste wie in Frankreich bekommen. Wir kümmern uns im Moment wirklich auch oft um die teuerste Lösung. Wir wollen keine Kompromisse machen beim Wasserstoff. Wir brauchen irgendeinen Energiespeicher, irgendeinen Energieträger, der im Transport eingesetzt werden kann. Wasserstoff ist gut dafür, aber es gibt mehrere Arten, diesen Wasserstoff herzustellen. Der grüne ist aus Wind und Sonne, das ist der teuerste. Und dann gibt es aber auch noch Kompromisse, wie zum Beispiel den blauen Wasserstoff, wo man das CO2 abscheidet und dann zum Beispiel unter der Nordsee speichert. Das kostet ungefähr ein Drittel des grünen Wasserstoffs und in Deutschland scheint man dagegen zu sein, einfach aus Prinzip. Es ist zwar ein weitgehend CO2-neutraler Wasserstoff, aber man mag ihn nicht und deswegen möchte man den Leuten lieber den dreifach teureren grünen Wasserstoff antun. Und das sieht man in vielen, vielen Bereichen, bei der E-Mobilität. Jedes Auto hat eine Batterie unten drunter kleben, die wiegt 200 bis 700 Kilogramm. Nach 10 Jahren ist die durch, dann muss die ausgetauscht werden. Dann haben wir plötzlich hier im Mittel vielleicht 500 Kilogramm an Batteriemüll und im Moment findet da kein großartiges Recycling statt. Also viele Umweltprobleme werden einfach verlagert. Wir haben für die Energiewende, wenn man das hochrechnet, gar nicht genug Rohstoffe. Wir müssten für kritische Metalle zum Beispiel, für Kobalt oder für Lithium, müssten wir nun in die Tiefsee gehen, wo noch große Vorräte lagern. Und wir müssten jetzt also im Prinzip anfangen, untermeerischen Bergbau zu betreiben, um diese enormen Mengen für an Kupfer und alles, was da so gebraucht wird, zusätzlich noch zu besorgen.
Klingt auch nicht billig.
Ja, alles hat seinen Preis und vielleicht ist das eines der Grundprobleme, dass man sich zu wenig um die Wirtschaftlichkeit kümmert. Man ist verwöhnt, man ist gelangweilt. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wir haben immer noch dieses Motto im Ohr, wir schaffen das. Aber besser wäre ja, wenn man es zumindest ansatzweise mal grob durchrechnet. Und da hätte man schon sehr früh gemerkt, die Energiewende benötigt vor allem sehr, sehr große Energiespeicher. Und ohne Speicher können wir uns nie von Wind und Sonne versorgen. Und wir sind hier entweder auf die Nachbarn angewiesen, die uns regelmäßig Strom zuschieben, wenn es bei uns knapp wird, in Dunkelflauten. Oder wir müssten ernsthaft beginnen, uns über die Speicher Gedanken zu machen. Es wird viel geforscht, aber im Moment haben wir wirklich nichts in der Hand. Und trotzdem werden Kraftwerke abgeschaltet. Selbst der Ersatz durch Gaskraftwerke wird jetzt hinterfragt. Also da fehlt einfach der Realismus und vielleicht einfach, weil noch nichts Schlimmes passiert ist, denkt man, man wird auch in Zukunft sich da so durchmogeln können. Aber die Physik ist die Physik und am Schluss wird es knapp und teuer.
Wenn immer Sie jetzt wir gesagt haben, Herr Lüning, und auch ich, wenn ich wir sage, wir meinen natürlich immer Deutschland, wir meinen unseren kleinen Bezirk, in dem wir hier jetzt politisch streiten über das richtige Modell und über das, was zu tun ist. Aber wenn man Deutschland, also sagen wir mal, in eine Rakete verpacken würde, ausschneiden aus der Landkarte und auf den Mond schießen, die CO2-Bilanz würde davon wenig beeinflusst, oder?
Das ist richtig. Gemäß dem Pariser Klimavertrag muss nicht jeder sehr stark dekarbonisieren. China zum Beispiel muss erst in den 2030er Jahren damit ernsthaft beginnen. Und im Zuge der Vorbereitungen auf die neue Klimakonferenz in Glasgow versucht man schon, die Chinesen umzustimmen, dass sie hier ihre Privilegien aufgeben. Aber das tun sie natürlich nicht. Wir sehen in Asien riesige Mengen an neuen Kohlekraftwerken, die ans Netz gehen, während wir mühsam eins nach dem anderen abschalten. Unser Beitrag ist natürlich sehr gering. Insofern, selbst wenn wir möglichst schnell Klimaneutralität erreichen, wird das wenig Einfluss auf das Weltklima haben. Wir hoffen natürlich, dass wir so eine Art Vorreiter sind, Vorbild. Aber mit dem teuersten Strom der Welt und mit Scheuklappen bezüglich der Technologie, die wir einsetzen, weil wir wollen wirklich nur sehr, sehr grüne Technologie, werden wir wahrscheinlich dieses Auto gegen die Wand setzen. Unsere Nachbarn sind da zum Teil sehr, sehr viel realistischer. Zum Beispiel Großbritannien, Niederlande, Dänemark, alle sind sie beteiligt, Norwegen, an großen CO2-Speicherprojekten in der Nordsee, die in Deutschland als nahezu unethisch gesehen werden. Und die Nachbarstaaten werden sehr groß in die Wasserstoffproduktion einsteigen. Einfach weil Deutschland gar nicht die Fläche hat und unsere Küstenlinie ist auch relativ kurz, können wir kein sehr großer Wasserstoffproduzent werden. Aber andere Staaten, Saudi-Arabien mit riesigen Wüsten, die werden weiterhin diese Energiestoffe uns liefern. Und die Frage ist, können wir uns das weiter leisten? Und was passiert, wenn in einer Dunkelflaute plötzlich der Strompreis sich verzehnfacht? Wir müssen jetzt schon, wenn wir zu viel Strom haben, den Nachbarländern Geld geben, dass sie das annehmen. Wieder kommen wir zur Wirtschaftlichkeit, etwas, das irgendwo nicht hoch auf der Agenda steht. Wir wollen es erstmal technisch beweisen, aber trotzdem irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo es auch wirtschaftlich laufen muss. Und wir konkurrieren mit den Nachbarn und ich sehe, dass die Nachbarn hier sehr viel vorsichtiger und sehr viel auch intelligenter vorgehen.
Ja, und dann kann man nur sagen, willkommen in Glasgow bei der nächsten Klimakonferenz, Weltklimakonferenz, wo die dann neu gewählte deutsche Regierung der chinesischen Führung mal so richtig die Meinung geigen wird und zeigen, was eine Vorbildrolle ist. Herr Lüning, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, war sehr interessant.